Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite an alle Zuschauer und Zuhörer dieses ganz besonderen Gottesdienstes. Mit der Erlaubnis von Missionar Theodor Hein möchte ich eine Erfahrung aus der Gemeindearbeit der Nivaclé hier gleich am Anfang mitteilen. In den letzten Jahren ist es unter den Bewohnern in Kayinoklin, in der Nachbarschaft von Neuhalbstadt, immer wieder zu Unruhen gekommen. Der Grund dafür ist, dass am Ort 4 Familienbanden wohnten. Leider können oder müssen wir auch informieren, dass die Folge davon in den letzten Jahren 3 Tote waren, die in Auseinandersetzungen von diesen Familienbanden entstanden. In den Gemeinden der Nivaclés ist es üblich, dass mindestens alle 2 bis 3 Monate im Jahr Evangelisationen durchgeführt werden. So eine Evangelisation fand auch am 31. Januar bis zum 1. Februar statt. Zu dieser Evangelisationswoche hatten sie sich in ganz besonderer Weise vorbereitet, indem Gemeindearbeiter aus Campo Alegre zu Kayinoklin gekommen waren, um vorbereitende Hausbesuche zu machen. Das Ziel war, diese verstrittenen Familien, diese Familienbanden zu besuchen und mit ihnen zu erzählen. Aufgrund dieser Hausbesuche ist es dann dazu gekommen, dass 3 von den 4 Gruppen sich versöhnt haben. 2 Gruppen kamen schon am Freitagabend bei der Evangelisation nach vorne und haben sich gegenseitig die verzeihende Hand gereicht. Am Samstagabend war Missionar Theodor Hein mit seiner Frau auch dabei. Und während das Programm läuft, kommt die 3. Familienbande in den Gottesdienst hinein. Theo schreibt, man konnte die Spannung buchstäblich spüren, die sich ausbreitete. Der Programmleiter lädt die Familie ein, ganz nach vorne zu kommen und sich versöhnend die Hände zu reichen. Das ist der Moment, wo Bewegung in der Kirche anfängt. Die Menschen stehen auf und gehen nach vorne, um sich versöhnend die Hand zu reichen. Von jung bis alt, von Uroma und Opa und Oma bis Eltern, Kinder und ganz kleine Kinder, alle bekommen die Hand gereicht und die ganze Versammlung zieht vorbei. Nachdem diese Handreichung vorbei ist, versammeln sich die Gemeindearbeiter um diese Familie, die jetzt dazugekommen ist, und mit erhobenen Händen beten sie über diese Familie und bitten um Verzeihung und um Wiederaufnahme in die Gemeinde. Die Nivaclé-Gemeindearbeiter haben bei ihren Hausbesuchen etwas vermittelt, das diese 3 Familienbanden auch gerne würden haben wollen. Die Männer und Frauen wollten auch diese Ruhe in der Seele, diese Freude haben, die sie gesehen hatten. Und deshalb waren sie gekommen, um zu sehen, ob es dieses auch für sie noch gab, ob es Vergebung gab, ob es Versöhnung gab. Und es konnte ein neuer Anfang gemacht werden. Seitdem ist die Situation ganz anders in Kayinoklin. Es hat etwas Neues angefangen. Heute in der Botschaft soll es darum gehen, Mission etwas näher an unser Herzen zu bringen. Deshalb ist es wichtig, dass wir einmal verstehen, was das Wort Mission bedeutet. Mission heißt senden. Wenn ich zu meinem Sohn sage, Kannst du bitte ein A-Feuer machen gehen, damit ich etwas später darauf den so bekannten und genannten Giso kochen kann? Dann ist das seine Mission. Es ist seine Aufgabe, ein A-Feuer machen zu gehen, so wie er es bei Roger Ranger gelernt hat, damit ich dann nachher da oben ein Giso kochen kann. Ich sende ihn mit einer spezifischen Aufgabe, etwas zu tun. Mission heißt senden. Organisationen, Gesellschaften und Kirchen definieren ihre Mission und geben ihren Programmen eine Ausrichtung, ihre Arbeitsweise eine Richtung. Aber heute soll es darum gehen, die Sendung der Christen, die gute Botschaft von Jesus Christus an alle Völker weiterzugeben. Wir haben gesagt, Mission heißt senden. Da stellt sich doch die Frage, wer sendet und wozu? Gott ist und bleibt der Sendende. Wenn wir im Alten Testament das einmal nachschauen, dann sehen wir, dass Gott Propheten und Engel sendet für ganz spezifische Aufgaben und mit spezifischen Botschaften. Gott schickt Engel, um zu führen und zu bewahren. Gott schickte aber auch beispielsweise dem Jona nach Ninive mit der ganz spezifischen Botschaft von Gott: Mir reicht es mit eurer Sünde, und wenn ihr euch nicht werdet bald bekehren und zu mir wenden, dann werde ich euch zerstören. Jesaja schreibt in Kapitel 61: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen, dass sie die Gefangenen freilassen, die Gefesselten befreit werden. Einige Übersetzungen schreiben, damit Blinde wieder sehend werden. Das ist das Ziel. Dafür schickt Gott den Jesaja. Im Neuen Testament, da bekommt diese Sendung dann eine ganz zentrale Bedeutung. Gott sendet nicht nur seine Diener, die Propheten und die Engel, Gott sendet seinen Sohn selbst. Die meisten Personen aus unserer Gesellschaft, denke ich, kennen diesen Vers auswendig aus Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt diese Welt. Deshalb schickt er seinen eigenen Sohn, um uns einzuladen als Menschen, ihn als Gott anzuerkennen. Wozu sandte Gott seinen Sohn? Steht gleich in den folgenden Versen, Vers 17 und 18. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon verurteilt. Nachdem Jesus seine Aufgabe erfüllt hat und Gott ihn von den Toten zurück ins Leben ruft, kommt er zu seinen Jüngern und sagt: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch nun. Johannes 20, Vers 21. Jesus beauftragt seine Jünger, die ganze Welt, alle Nationen mit der guten Botschaft zu erreichen, zu taufen und zu unterrichten, was es heißt, ein lebendiger Nachfolger Jesus zu sein. Gott sandte Jesus. Jesus sendet seine Jünger, alle Nationen das Evangelium zu bringen, damit alle Menschen die Möglichkeit haben, errettet zu werden. Anhand von einem sehr bekannten Heidenmissionaren will ich einige praktische Anwendungen machen. Ich spreche von Paulus. Ich werde den Text aus Epheser Kapitel 3 nicht ganz lesen, zeithalber, aber wir können das zu Hause dann gerne noch einmal nachholen. Bevor ich einige Verse aus Kapitel 3 lese und dazu etwas sage, möchte ich einmal erklären, dass der Epheserbrief vom Apostel Paulus im Gefängnis geschrieben wurde, ungefähr um das Jahr 60 rum nach Christus. In dieser Zeit entstand aber nicht nur der Epheserbrief, sondern wohl gleichzeitig der Kolosserbrief und auch der Philemonbrief. Der Epheserbrief wird als ein Rundschreiben an die Christen und Gemeinden in der Provinz Asien gesehen. Deshalb richtet sein Inhalt sich auch an die Judenchristen wie auch an die Heidenchristen. Zentrale Themen: Christus, sein Erlösungswerk und die Einheit der Christen durch den Glauben. Ich möchte die ersten zwei Verse aus Kapitel 3 lesen. Ich bin Paulus, ich bin im Gefängnis ein Gefangener Jesu Christus, weil ich euch, die ihr anderen Völkern angehört, die Botschaft Gottes verkündet habe. Ihr habt ja gehört, dass Gott mir die besondere Aufgabe anvertraut hat, euch von seiner Gnade zu erzählen. Offensichtlich hat Paulus den Leuten in Ephesus erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass er überhaupt evangelisieren gegangen ist, nach außen hin zu den anderen Völkern. Wir können diese Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 9 nachlesen, wie es dazu gekommen ist. Saulus, so hieß er ja vorher, war als Pharisäer unterwegs nach Damaskus zu einer sehr wichtigen Aufgabe, seiner Meinung nach, und dort die Christen ins Gefängnis zu stecken. Auf dem Weg nach Damaskus hat er dann einen Zwischenfall erlebt, und zwar warf ihn ein Licht zu Boden. Und aus dem Licht spricht Jesus mit ihm und befiehlt ihm, in die Stadt zu gehen, um dort weitere Anweisungen zu bekommen. Gott ist allmächtig und er kann im Leben von Menschen einfach so eingreifen, wie auch hier bei Paulus. Jesus begegnete Paulus in einem Licht. Kannst du von einer klaren Begegnung mit Jesus erzählen? Bist du bekehrt, lieber Zuhörer? Kannst du von einem Zwischenfall in deinem Leben berichten, der es unmöglich macht, deine alten Ziele weiter nachzugehen? Wenn wir an dieses Jahr denken, wenn wir an Pandemie und Trockenheit denken, die ganz verschiedene Reaktionen und Fragen in uns aufbringen, extreme und unvorhergesehene Ereignisse sind eine gute Gelegenheit, uns neu zu besinnen, um die eigene Ausrichtung zu prüfen, so wie es hier bei Saulus geschah. Erst nachdem konnte er darüber nachdenken, was eigentlich wirklich sein Vorhaben war. Es ist durchaus möglich, dass Gott dich näher zu sich holen will und dir seine Liebe noch tiefer kennenlernen lassen will. Und dass vielleicht deshalb deine Situation ist, wie sie ist. Saulus hat seine ganzen Pläne geändert nach der Begegnung mit Jesus. Gott sucht auch eine persönliche Beziehung zu einem jeden von uns und möchte uns neu ausrichten auf das, was wirklich Sinn im Leben macht. Ich möchte einen weiteren Vers zu Hilfe ziehen aus dem Kapitel 3. Vers 6. Auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Paulus schreibt den Ephesern, dass er den Auftrag bekommen hat, die anderen Völker, die Nicht-Juden, das Evangelium zu bringen, damit sie durch Jesus auch die Möglichkeit haben, zu seinem Volk zu gehören, seine Kinder zu werden und Teil der Gemeinde zu sein und Teil der Verheißungen auch auf sich zu beziehen, dass die Verheißungen aus dem Alten Testament nicht nur für Israel sind, sondern auch für die Kinder Gottes, die Nichtjuden. Dieser Vers steht nun schon 85 Jahre als Mottovers der Missionsarbeit von lichten Indianern unter unseren indigenen Nachbarn. Die Anfänge der Evangelisierung waren nicht etwas, worauf sich die ersten Fernheimer Siedler vorbereitet hatten, als sie hier im Chaco auf den Campen ansiedelten. Dennoch bereitete sich der göttliche Wunsch, den unbekannten Nachbarn die Heilsbotschaft von Jesus zu erzählen. Heute können wir sagen, dass das Predigen, Lehren eine wunderbare Frucht hervorgebracht hat. Gott hat seine Gemeinde wachsen lassen. Er hat sie überhaupt erst entstehen lassen. So wie bei den Ephesern, wie auch in unseren Kreisen, auch bei unseren indigenen Nachbarn. Ich möchte euch daran erinnern, dass die ersten Entlitt-Christen am 24. Februar 1946 auf ihren Glauben getauft wurden. Es waren damals 7 Personen. Heute zählt die Konferenz 8 Gemeinden mit rund 3000 getauften Gliedern. Die ersten Niwakle konnten am 26. Mai 1958 getauft werden. Die Konferenz der Niwakles zählt 12 Gemeinden mit rund 2600 Gliedern. Und wenn wir schon von der Konferenz der Niwakles sprechen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und gleich noch einen Gruß weitergeben. Wir hatten gestern Nachmittag Gemeindearbeitertreffen von den Niwakle-Gemeinden in Casuarina. Und der lokale Pastor Francisco bestellte, dass ich euch alle grüßen solle und euch sagen sollte, Gott ist treu. Und wir wollen gemeinsam zusammen weitermachen. Wir wollen am Wort Gottes festhalten und ihm treu nachfolgen. Das ist der Gruß von der Niwakle-Konferenz von gestern Nachmittag. Für euch, für uns alle. Sie wollen mit uns gemeinsam weitermachen. Die Guarani-Konferenz zählt alles zusammen rund 360 getaufte Glieder. Die Ajoreo-Gemeinden haben nicht so eine registrierte Gliederzahl, aber es wird geschätzt, dass es rund 500 getaufte Christen unter den Ajoreos gibt. Hier möchte ich noch dazu bemerken, dass die Evangelisierung von der Neustämme-Mission gemacht wurde. Und dass unsere Gemeinden erst seit 2004 mit einem vollzeitigen Missionaren mit der Neustämme-Mission zusammenarbeiten. Gott baut seine Gemeinde. Er sendet Menschen, damit andere die gute Botschaft hören und gerettet werden können. Ich möchte einen nächsten Vers aus Epheser dazu nehmen. Kapitel 3, Vers 9. Ich wurde berufen, allen den Willen Gottes zu erklären, den er, der Schöpfer aller Dinge, von Anfang an verborgen gehalten hatte. Paulus schreibt den Ephesern, dass er berufen wurde, zu erklären. Paulus bekam durch das Eingreifen Jesu auf dem Weg nach Damaskus eine ganz neue Aufgabe für sein Leben. Er wurde von Gott für eine spezifische Arbeit ausgesucht und beauftragt. Die junge Gemeinde damals hat das noch gar nicht gleich verstanden. Sie hatten Angst vor Saulus. Aber später haben sie seine Berufung auch erkannt und haben die Gabe auch unterstützt. Paulus hatte das Wort gebraucht, erklären. Er hatte die Gabe des Erklärens. Was bedeutet dieses Erklären? Es bedeutet ans Licht bringen. So, damit alle es verstehen können. Gottes Plan ist es, dass alle Nationen seinen Heilsplan verstehen. Gott braucht Leute, die Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament in einer Art und Weise erzählen, damit alle verstehen können, dass er sie liebt, jung und alt. Und er braucht dazu Leute, die da mitmachen. Durch die Pandemie verursacht, haben ja viele Sachen eine ganz neue Form bekommen. So wie zum Beispiel der Unterricht. Auf einmal waren unsere Wohnhäuser Klassenräume. Auf einmal waren die Mütter auch noch Lehrer geworden. Das Lehren hat das Ziel, zu erklären, damit man versteht. Nun ist es auch so, dass unser Leben als lebendige Christen so sein soll, dass wenn andere uns beobachten, dass sie verstehen, dass wir Christen sind, so wie wir es erst schon in der Geschichte gehört haben. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass wir manchmal, dadurch, dass wir in einer interkulturellen Gesellschaft leben, nicht alles gleich richtig verstanden wird. Und ich möchte Mut machen, dass wir neben einem klaren christlichen Glauben uns auch immer wieder noch die Zeit nehmen, etwas zu erklären, ans Licht bringen, warum wir gewisse Sachen machen, die wir machen als Christen. Zum Beispiel das Beten. Dass wir einmal kurz erklären, warum wir vor dem Essen beten. Oder ist es schon nur noch eine Angewohnheit? Wenn man uns beobachtet, warum betet man? Dass man erkennt und dass wir erklären, dass wir dankbar sind für die Kraft, die Gott uns gegeben hat, dass wir überhaupt arbeiten durften, dass er uns Essen gegeben hat. Und noch andere Erklärungen könnte man dazu geben. Oder zum Beispiel zum Thema Ehrlichkeit. Vielleicht haben wir noch gar nicht darüber nachgedacht. Aber wenn wir einen AMH-Check ausschreiben mit dem Gehalt von einem Arbeiter, einem Tagelöhner oder einem Monatslohnempfänger, dass wir mal mit ihm einmal darüber reden, warum wir ehrlich sind und nicht Teil seines Gehaltes in unsere eigenen Taschen verschwinden lassen. Dass wir einfach richtig rechnen, weil wir Gott gegenüber auch gerecht sein wollen und ein Gebot es uns sagt, dass wir nicht stehlen sollen. Die Missionsarbeit hier im zentralen Chaco ist nicht nur die Arbeit von den angestellten Missionaren. Das sei einmal ganz klar gesagt. Ein jeder von zu Hause aus hat hier mitgewirkt. Die Missionare haben die Geschichten erzählt. Aber dieselben Leute, die die Geschichte gehört haben, sind übermorgen bei dir zu Hause gewesen und haben gearbeitet. Und du hast sie gerecht und richtig behandelt. Sie haben erlebt, was sie vorher gehört haben. Und in dieser Art und Weise sind wir alle zu Missionare geworden. Wenn wir uns da noch etwas Zeit nehmen, um gewisse Sachen im Gespräch zu erklären, dann können sie noch besser verstehen, warum wir handeln, wie wir handeln. Und ich möchte einfach auch mal in dieser Art und Weise meine Anerkennung aussprechen zu all den Leuten, die in der ASIM mitarbeiten und als Wirtschafter in den Siedlungen wohnen und an Ort und Stelle ein christliches Zeugnis sind. Sie sind unsere Missionare. Sie predigen und leben vor. Und wenn dann aus den Siedlungen Leute zu uns kommen, uns besuchen, Hof kehren, Haus putzen oder auch Monatsarbeiter sind, dann werden sie schauen, wie wir leben. Und wollen wir uns bemühen, das Zeugnis derer, die vor uns gewesen sind, mit unserem Leben und Reden zu unterstützen. Das trägt zu Gemeindebau und zu Mission bei. Ich möchte einen letzten Vers dazu nehmen, von Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Paulus sagt: Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater vor allem, von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Als Paulus dieses schrieb, saß er im Gefängnis. Was kann er noch tun, um seiner Aufgabe nachzugehen? Er kann Briefe schreiben und er kann beten. Paulus hat einen ganz großen Teil vom Neuen Testament für uns geschrieben, an die Missionsgemeinden, weil er im Gefängnis festsaß und dafür Zeit hatte. Hier in Vers 14 sagt er, dass er für die Christen in Ephesus ganz besonderer Weise betet. Er betet zu Gott, dem Vater, den Schöpfer von allem und der alle Kraft und Macht hat. Paulus betet, dass die Christen innerlich stark werden. In Vers 16. Paulus betet, dass Christus in den Herzen der Gläubigen immer größer wird, dass Christus immer mehr Raum gewinnt in unser Leben. Vers 17. Lieber Zuhörer, die Umstände sollten uns nicht von unserer Aufgabe als Christen, das Evangelium weiter zu verbreiten, abhalten, sondern vielmehr herausfordern, kreativ zu werden. In der Zeit der Quarantäne haben sich die Gemeinden unterschiedliche Wege ausgedacht. YouTube-Kanal, WhatsApp-Gruppen, Hauskreise, Radiopredigten und noch vieles mehr. Auch die Missionsgemeinden sind kreativ gewesen und haben vielfach die lokalen FM-Sender gebraucht, um Botschaften für die ganze Siedlung auszustrahlen, WhatsApp-Audios zu verschicken und Familiengottesdienste zu gestalten. Ich möchte an dieser Stelle auch ein ganz herzliches Dankeschön an unsere älteren Geschwister im Alten- und in den Seniorenheimen geben. Vielleicht können wir euch nicht mehr in den Bänken, in den Gottesdiensten sehen. Wir begegnen euch nicht mehr auf der Straße oder im Super. Aber ihr seid Teil der Familie Gottes. Und ich weiß, dass viele von euch ganz treu und sehr beständig für die Familie, für Gemeinde, Gesellschaft und Mission beten. Ihr seid treue Kämpfer im Glauben und ich möchte euch einladen, bitte macht weiter. Betet für uns alle, für die Missionsgemeinden und für unsere lokalen Gemeinden, damit Christus in unseren Herzen Raum gewinnt, dass wir innerlich stark werden und dass wir frohen Mutes sind, um das zu bezeugen, was wir leben. Wir brauchen kein neues Evangelium, sondern lebendige Männer und Frauen, die bereit sind, ihren Glauben vorzuleben und zu erklären, sodass alle anderen es verstehen können, was gemeint ist. Egal, wer vor uns ist, ob es unsere Kinder sind, ob es Verwandte sind oder ob es ein Nachbar ist, den wir vielleicht nicht einmal mit Namen kennen. Aber wenn er es erkennen kann, dass es darum geht, dass wir Gott verherrlichen, dass das der Grund ist für unser verändertes Leben, dann hat Gott sein Ziel mit uns als Christen erreicht. Die Bibel beinhaltet die Anleitung für ein Leben, das Gott verherrlicht. Ab dem Moment, wo du und ich anfangen, unser Leben nach Gottes Wort auszurichten, erkennen die anderen eine neue Alternative und ein lebendiges, sinnerfülltes Leben. Das ist der Plan Gottes mit uns. Kurz zusammengefasst, damit Gottes Idee Wirklichkeit wird, ist ein jeder Christ eingeladen, seine Begegnung mit Jesus zu erzählen, so wie Paulus es den Ephesern schreibt und erzählt hat. Ich lade ein, dass du deine Bekehrung erzählst als ein Zeugnis. Gott baut seine Gemeinde und ein jeder Christ darf mitarbeiten. Du darfst dabei sein mit der Gabe, die der Heilige Geist dir gegeben hat. Damit Gottes Idee Wirklichkeit wird, ist ein jeder Christ eingeladen, mit der Kraft Gottes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, die Gabe des ans Licht Bringens zu gebrauchen. In dem Moment, wo du merkst, dass du vielleicht dein Verhalten erklären solltest, darfst du beten: Heiliger Geist, führe und leite meine Worte, dass ich erklären kann, warum ich lebe und handle, wie ich es gerade tue. Egal, wer mein Gegenüber ist. Egal, wie die Umstände sind, zu Gott können wir immer beten, denn er möchte uns die Kraft geben, lebendige Männer und Frauen zu sein, die ihn verherrlichen. Ich lade ein für ein kurzes Gebet. Großer Gott, himmlischer Vater, Dank sei dir, dass uns die Botschaft erreicht hat. Und Herr, ich bitte und flehe, gib uns Kraft, gehorsam zu sein und von dem zu erzählen, was du in unserem Leben verändert hast, und dadurch Menschen einladen, dir nachzufolgen. Mögest du uns Gnade und Erfolg darin schenken. In Jesu Namen. Amen.